Sie hören den zweiten Teil der Live-Aufnahme einer Predigt von Evangelist Josef Schmid über Johannes 21.
Wir kommen zu unserer heutigen Textlesung und lesen die Ereignisse nach der Auferstehung nach Johannes Evangelium Kapitel 21. Der Auferstandene am See Tiberias. Wir lesen das ganze Kapitel Johannes 21, die Verse 1 bis 25. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm, so wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus aber wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen und gesagt hatte, Herr, wer ist's, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was wird aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Da kam unter den Brüdern die Rede auf, dieser Jünger stirbt nicht. Aber Jesus hatte nicht zu ihm gesagt, er stirbt nicht, sondern, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Dies ist der Jünger, der dies alles bezeugt und aufgeschrieben hat, und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es sind noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn aber eins nach dem anderen aufgeschrieben werden sollte, so würde, meine ich, die Welt die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären. Amen.
Auf mein Herz mit Freuden, nimm wahr, was heute spricht. Wie kommt nach großem Leiden nun ein so großes Licht? Mein Heiland war gelegt, da wo man uns ihn trägt, wenn von uns unser Geist gen Himmel.
Die Frage, nicht mehr im Vergleich mit den anderen. Und Petrus ist direkt vor Jesus gegenübergestellt. Hast du mich lieb? Ist die Frage. Diese Frage gilt und stellt der Herr auch dir und mir immer wieder. Ist das deine Liebe mir gegenüber? Hast du mich wirklich lieb? Was ist deine Reaktion, Liebe zu mir? Du musst Antwort geben, ich auch. Petrus gab die Antwort. Er sagte, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. So, jetzt ist es genug, oder nicht? Jetzt sind wir bei diesem Punkt, wir selber auch angelangt, dass wir sagen, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Dass ich dich über alles liebe. Ich liebe dich sogar mehr als mein Geld. Ich liebe dich mehr als meine Verwandtschaft. Ich liebe dich mehr als meine Frau. Ich liebe dich mehr als meinen Mann. Ich liebe dich mehr als meine Eltern. Ich liebe dich mehr als meine Kinder. Ich liebe dich ganz. weil du allein am Kreuz deine Liebe mir offenbart hast, dass alle Schuld, alle Sünde auf dich genommen, um mich zu erlösen. Kannst du dem Herrn sagen, Herr, ja, ich liebe dich. Petrus hat das gesagt. Das ist nicht wunderbar, wenn man an diesem Punkt dann angelangt ist. Wenn man Jesus liebt, auch wenn wir nicht zu erwarten haben, dass die äußeren Schwierigkeiten sich verändern. Ich habe das oft gesehen bei Krankenheilungen, Großveranstaltungen. Die Menschen wollten nur geheilt sein und nachher weiterleben, wie es ihnen gefiel. Ja, Jesus heilt oft auch in solchen Fällen. Hat auch 10 geheilt und nur einer kam zurück zu ihm. Der zurückkam zu ihm, hatte ihn wirklich geliebt. Von unserer Liebe, oder genau gesagt, unsere Antwort auf Jesu Liebe, kommt es schlussendlich in allen Lebensbelangen darauf an. Alle unsere Probleme sind gelöst, wenn wir Jesus wirklich so lieben, wie er uns geliebt hat. Wir bereit sind, alles mal loszulassen. Jesus hat am Kreuz alles losgelassen. Er hat seinen Geist in die Hände des Vaters befohlen. Hat die Gottverlassenheit auf sich genommen. Hat ja deswegen auch das ausgerufen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er liebte den Vater. Er war ihm gehorsam aus Liebe, nicht aus Gesetzlichkeit. Jesus ist den Mitmenschen begegnet in Liebe, in Verständnis. Hier und auch hart, den Pharisäern und Schriftgelehrten gegenüber, den Sadduzäern, die Heuchler waren. Jesus kann uns Heuchlern, wenn wir Heuchler sind, auch hart begegnen. Das ist heilsam, das ist auch nötig. Aber er hat mit Petrus noch nicht abgeschlossen. Er spricht nun zum dritten Mal, Simon, er nennt ihn bei Namen, alle anderen hören zu, Sohn Jonas, hast du mich lieb? Hatte Jesus an der Liebe des Petrus gezweifelt? Ja, er kannte das Herz des Petrus, er kannte seine Worte, aber dass Jesus zum dritten Mal fragt, findet doch Jesus seine Worte, wie er gesagt, ja Herr, ich habe dich lieb, dass seine Worte mit seinem inneren Zustand, seiner inneren Haltung doch nicht ganz übereinstimmte. Das sehen wir auch an der Reaktion des Petrus, wie heißt dort im Vers 17?
Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe.
Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Ja, und vorher hat sich noch etwas begeben, ein ganz wichtiger Punkt. In Vers 17.
Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb?
Petrus wurde traurig. Das bedeutet, bis zum zweiten Mal fragen, wurde Petrus deswegen nicht traurig. Wie reagieren wir, wenn Mitmenschen an unserer Frömmigkeit oder unserer Aufrichtigkeit zweifeln? Die einen werden traurig, die anderen distanzieren sich, wieder andere brausen auf, verteidigen sich. Petrus wurde traurig, dass Jesus jetzt ihn zum dritten Mal fragt, hast du mich lieb? Hat doch gesagt, zweimal, ja Herr, ich habe dich doch lieb. Du weißt doch alle Dinge. Du siehst doch in mein Herz hinein. Aber wie oft habe ich schon Gebete gehört. O Herr, du weißt, wie ich es meine. Du weißt, wie ich es fühle. Du weißt, ja, du kennst mich ja. Natürlich, der Herr weiß alles. Aber meistens eben, weil er alles weiß in deinem und meinem Herzen, findet er, da sind noch Korrekturen nötig.
Jesus, mein Herr. nahm meine Schuld auf sich, das Gotteslamm. Jesus, mein Heiland, lebt und die ganze finstere Höllenmacht erbebt. Hört's in allen Landen, Jesus Gottes Sohn, trug in Todesbanden selbst den Sieg davon. Auferstanden ist er, Jesus lebt. Halleluja, Jesus lebt. Er trug die Dornenkron, Jesus, mein Heiland, litt für mich Spott und Hohn, das Gotteslamm. Jesus, mein Heiland, lebt und die ganze finstere Höllenmacht erbebt. Hört's in allen Landen, Jesus Gottes Sohn trug in Todesbanden selbst den Sieg davon. Auferstanden ist er, Jesus lebt. Halleluja, Jesus lebt. Er gab aus Opfersinn, Jesus, mein Heiland, will ich sein Leben hin, das Gott. Jesus, mein Heiland, lebt und die ganze finstere Höllenmacht erbebt. Hört's in allen Landen, Jesus Gottes Sohn trug in Todesbanden selbst den Sieg davon. Auferstanden ist er, Jesus lebt. Jesus lebt, Halleluja. Ja, auferstanden ist Jesus, mein Heiland, trotz Satans Macht und List, das Gotteslamm. Jesus, mein Heiland, lebt und die ganze finstere Höllenmacht erbebt. Hört's in allen Landen, Jesus Gottes Sohn trug in Todesbanden selbst den Sieg davon. Auferstanden ist er, Jesus lebt.
Fragt ihn zum dritten Mal, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig. Da vergib ihm die Freude. Er durfte sagen, ja Herr, ich habe dich lieb. Und jetzt kommt in ihm was hoch, was er jetzt im Moment nicht mehr gehabt hatte. Er hatte ganze Freude am Herrn gehabt, und hat die Freude, ihm zu sagen, dass er ihn liebt, ist diese dritte Frage, da bewirkt in seinem Herzen der Herr etwas, was wir nicht gerne haben. Wir wollen doch gerne freudig sein. Wir wollen doch gerne bezeugen, ich liebe Jesus, ich will ihm dienen, ich folge ihm. Ich lebe für ihn. Ja, wenn das aber vom Herrn angezweifelt wird, ist es wirklich so? Hast du mich wirklich lieb? Hast du mich lieb? Simon Petrus, Jonas Sohn. Ist es wirklich so, wie du es mir erklärt hast? Hast du mich lieb? Und diese Traurigkeit in Petrus beweist, dass in seinem Herzen noch etwas war, was die Erfüllung der göttlichen Liebe Jesus gegenüber noch nicht vollkommen war. Das bewirkt Traurigkeit. Nicht Schwermut, nein. Aber Traurigkeit, warum fragt der Herr das zum dritten Mal? Er antwortet, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Meine Lieben, es gibt in der Bibel ein Wort im 2. Korintherbrief.
2. Korinther 7, Vers 10. Denn die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit eine Reue, die niemanden reut. Die Traurigkeit der Welt aber wirkt den Tod.
Dürfen wir es nochmals hören?
Denn die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit eine Reue, die niemanden reut.
Also die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt eine Reue. Bei Petrus bewirkte diese Traurigkeit eine Reue. Denn dass er traurig wurde, machen wir uns gut. Jesus hat vor allen Jüngern, die dort waren, den Petrus gefragt, zum dritten Mal, hast du mich lieb? Das war für ihn ein Stoß, auch der Demütigung. Das bewirkte Traurigkeit. Das bewirkte bei ihm Reue, dass er von Herzen sagen konnte, ja Herr, du weißt, ich habe dich lieb. Aber schon diese Traurigkeit, die Reue bewirkt, ist eine heilige Traurigkeit, eine von Gott gewirkte Traurigkeit. Wenn wir in tiefer Gemeinschaft mit unserem Heiland leben, sind wir nicht immer himmelhoch jauchzend, sondern der Heilige Geist wirkt in uns. Ja, die Frage immer wieder, hast du mich lieb? Tust du das jetzt aus Liebe zu mir? Ist das ein Gedanke, weil du mich liebst? Ist das jetzt eine Handlung oder ein Wort gewesen aus Liebe zu mir? Fragt Jesus. Das kann uns hier und da auch Traurigkeit bewirken. Oder sogar oft. Aber es gibt eine Reue. Wir kommen in eine Heiligung hinein, wo wir sagen können, ja, du weißt alle Dinge, ich habe dich lieb und ich danke dir, dass du mich frei machst. Es gibt eine Reue, wenn wir traurig werden nach Gottes Willen. Ich glaube, da ist die Frage, diese Hauptfrage, die Jesus hier stellt, hast du mich lieb zum dritten Mal? Man sagt, das ist ein göttlicher Angriff auf unsere Selbstgerechtigkeit, ist ein göttlicher Angriff auf unsere falsche Religiosität, ist auch ein göttlicher Angriff auf unsere falsche Selbstsicherheit in der Heiligung. Wir werden diesbezüglich empfindlicher, auch unter Mitmenschen untereinander. Wir haben nicht nur Reue, wenn wir grobmäßig die Liebe Gottes Mitmenschen gegenüber vernachlässigen, sondern auch wenn wir zu wenig feinfühlig sind, zu wenig reagieren auf diese Liebe Jesu Christi. Hast du mich lieb? Die Traurigkeit bringt eine Reue, die zur Seligkeit führt, zur Glücklichkeit. Dürfen wir den Vers nochmals hören?
Denn die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit eine Reue, die niemanden reut. Die Traurigkeit der Welt aber wirkt den Tod.
Führt zu einer Seligkeit, die niemand reut. Also diese dritte Frage, bewirkte bei dem Petrus eine momentane kurze Traurigkeit, aber das verband ihn noch viel tiefer mit dem Herrn Jesus Christus. Er wurde ihm noch viel mehr eingepfropft in seine Liebe. Und seine Mitjünger, die da herumstanden, das berührte sie, wie das uns berührt. Wir können seiner Liebe nicht vorbeigehen, dieser Frage nicht ausweichen. Wir können nicht einen frommen Vers sagen, nein. Das geht zutiefst in unser Herz hinein. Das berührt uns. Das bewegt unser Inneres. Und wenn unsere Reue eben zur Seligkeit führt, die niemand gereut, dann erleben wir, wie die Kraft des Kreuzes, die Kraft der Auferstehung, die Hoffnung des baldigen Wiederkommens des Herrn unser Zentrum ist, uns verändert, uns in der Heiligung, die wir nicht aus eigener Kraft und Frömmigkeit erreichen können, uns weiterführt, weil Jesus uns liebt. Wir lieben ihn auch.
Das ist unsere Botschaft, das ist, was uns hält, das ist, was uns Kraft gibt, wenn uns manches quält. Das ist unsere Losung, die stets vor uns steht. Alles wird vergehen, Jesus Christus lebt. Jesus lebt, Jesus lebt, mein Heiland lebt. Jesus lebt, Jesus lebt, mein Heiland. Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt in Ewigkeit, mein Heiland lebt.
Weißt du keinen Menschen, keinen, der dich liebt, der sich um dich kümmert, wenn du bist betrübt.
Einer kennt und sieht dich, einer dich versteht. Er ist dir so nahe, Jesus Christus lebt. Jesus lebt, Jesus lebt, mein Heiland lebt. Jesus lebt, Jesus lebt, mein Heiland lebt. Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt.
Vor morgen, vor dem neuen Tag, Angst vor neuen Sorgen, Angst vor Mühe und Plag.
Einer ist stets bei dir, Dunkelheit vergeht, er macht hell dein Leben, Jesus Christus. Jesus lebt, Jesus lebt, mein Heiland lebt. Jesus lebt, Jesus lebt, mein Heiland lebt. Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt. Jesus lebt, Jesus lebt.
meine Lieben, Jesus sagte dann in Vers 18,
wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach.
Die Frage der Liebe ist jetzt für den Moment erledigt. Und die Folge davon, Jesus sagt, dass du jünger warst, gingst du die Wege, deine eigenen Wege, wie du sie selbst gingst. Aber im Alter wird dich ein anderer gürten, wird dich ein anderer führen, wird dich ein anderer dich so führen, dass du deine Hände ausbreitest, dass du für diesen Herrn, der dich führt, offen bist, ganz. Damit wollte auch Jesus sagen und sagte das auch, du wirst einen Weg geführt, den du selber nicht gewählt hättest. Einen Weg, den du nicht liebst. Das ist die Folge. Wenn Jesus uns liebt und wir ihn lieben, der Weg wird nicht einfacher. Es ist nicht einfach jubelnd oberflächlich noch mehr, sondern es geht in die Tiefe hinein. Sogar unser tiefstes Empfinden, das und das ist der Wille Gottes, wird korrigiert. Dass man jünger ist, sagt man, ja, dass ich sehe den Weg so, also gehe ich. Und oft sind es ja eigene Wünsche oder das eigene Ich oder das eigene Gefühl. Ja, wenn du älter wirst, werde ich dich führen, einen Weg, den du nicht selber wählst. Das heißt, wenn wir von der Liebe Jesu Christi und die Liebe zu ihm haben, werden wir von ihm auch geführt. Wir führen uns nicht mehr selber. Das Leben ist viel schöner. Da müssen wir nicht mal sagen, ja, muss ich jetzt da so entscheiden, das oder so machen. Nein, wir werden wirklich geführt. Und Petrus wurde ja zu einem harten, leidenden Kreuzestod später geführt. Er durfte sterben am Kreuz, wie Jesus gestorben war. Doch nicht für die Sünde der anderen, auch nicht für seine eigene Sünde, sondern weil das der Weg des Herrn war, der ihn liebte. Wir lesen Vers 19, das noch als Bestätigung, und Vers 20 gehen wir weiter.
Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen und gesagt hatte, Herr, wer ist's, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was wird aber mit diesem?
Mal bis hierher. Meine Lieben, Petrus bekommt nun, nachdem er die Vision bekommen hat, wie er sterben wird, wie er den Herrn verherrlichen wird, auch im Alter. Wenn wir uns führen lassen, sind wir auch ein Zeugnis, ein Segen für die anderen im Alter. Und wenn wir das nicht machen, sind wir beschwerlich für die anderen. Aber Jesus sagt zu Petrus, eine Wegweisung, die dir und mir gilt. Nämlich, folge du mir nach. Folge mir nach. Das heißt nachfolgen. Jesus hintenherlaufen, von ihm geführt sein. Nicht mehr eigene Wege gehen, volle Bereitschaft haben, das zu tun, was er will. Oft sagen wir die Leute, leiden, das kann doch niemals der Wille Gottes sein. Das steht nicht so in der Bibel. Gott prüft uns nicht über unser Vermögen. Er legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Aber Nöte in der Nachfolge Jesu, Verfolgung, die sind mal biblisch verheißen. Die gehören zu einem Christenleben. Solange wir den Menschen noch gefallen wollen, folgen wir Jesus nicht nach. Solange wir unsere eigene Frömmigkeit zur Schau stellen, folgen wir Jesus nicht nach. Wir tun viel besser, weniger über Frömmigkeit und Bibelkenntnisse zu reden und viel mehr die praktische Nachfolge antreten. Das beginnt in der Familie, im engsten Kreis, wo man uns am besten kennt. Folge mir nach. Und Jesus ging weg und Petrus folgte ihm nach. Aber er schaute zurück. Er sah den Johannes, den Jünger, den Jesus lieb hatte, der beim Abendmahl auch an seiner Brust lag, er sah auch, dass dieser Jesus nachfolgte. Petrus fragt, ja, was soll denn der da? Was soll mit dem sein? Petrus hat noch nicht aufgehört, auf die anderen zu schauen. Stellt euch vor, Petrus hatte erlebt, wie Jesus den Johannes lieb hatte, mit der ganzen Jüngerschaft. Es heißt auch nicht, dass die an den Jüngern eifersüchtig waren. Nein. Johannes war einer der Jüngeren, brauchte vielleicht umso mehr Pflege. Aber nun, wo der Johannes auch nachfolgt, Johannes hat ja alles mitbekommen, Johannes war mitberührt, hast du mich lieb oder hast du mich lieber als die anderen? Johannes hat das auch beantwortet in seinem Herzen. Und nun folgt er auch nach. Und Petrus fragt, was soll dieser, was wird mit diesem sein? Oder was sagst du dazu, zu diesem? Und Jesus sagt ganz klar und krass.
Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach.
Hart oder nicht? Jesus, der uns liebt, der in diesem Fall sagt er dem Petrus, der soeben bestätigt hat, Herr, du weißt, ich habe dich lieb, sagt er zum Petrus, wenn ich will, dass dieser bleibt, was geht dich das an? Wir sehen, obwohl Petrus diese tiefgehende Liebesschulung hatte, bis zu einer Traurigkeit, er war noch nicht ganz frei. Jesus musste ihm hart sagen, das geht dich jetzt gar nichts an. War Petrus eventuell eifersüchtig? Ich glaube nicht. Eventuell war er sogar neugierig, was passiert. Wie entwickelt sich dieser Johannes? Muss der auch ans Kreuz? Oder wie wird der geführt? Und so weiter. Neugierige oder Eifersucht, Vergleichen, das korrigiert Jesus hart in einem Leben. Ich habe schon Menschen erlebt, die aus lauter Eifersucht später sehr schwermütig wurden, obwohl sie gläubig waren. Und das Vergleichen, auf die anderen schauen. Für mich ist wichtig, dass ich Jesus nachfolge. Da habe ich genug für mich zu schauen. Wie rasch schwankt man hin und her. Wir müssen nicht links und rechts schauen, was macht der andere. Wir müssen auch, und das war eine besondere Führung Gottes immer wieder, die ich erlebt habe. Ich musste nicht schauen, was machen andere Missionswerke. Ich musste nie kopieren. Und ich denke, Gott gab neue Gedanken, neue Wegweisungen in der Nachfolge. Ich denke zum Beispiel an das Gutscheinsystem, das hart bekämpft wurde von allen christlichen Gemeinden. Und heute, welches Missionswerk, welche Gemeinde hat nicht auch sein gedruckter Gutschein? Das hat weltweit eingefunden. Aber es geht nämlich nicht an, was die anderen machen, sondern das, was ich machen soll, nämlich Jesus nachfolgen.
Ich will dich lieben, meine Ziel. Ich will dich lieben mit mich froh und frei gemacht. Ich danke dir, du güter Mond, dass du mich machst gesund.
Es ist wichtig für uns, die Nachfolge Jesu, die bestimmt uns ganz persönlich. Nachfolgen heißt, in den Fußtritten Jesu zu sein, möglichst nahe mit ihm zu gehen. Je weiter wir von ihm weg uns entfernen, umso mehr haben wir Probleme in der Nachfolge. Umso mehr kann der Teufel sich dazwischen schalten. Dann sind Gläubige oft schwieriger als Ungläubige. Es ist wichtig, meine Lieben, folge du mir nach. Was geht das dich an? Was geht dich das an, was die anderen sagen, was die anderen machen, was die anderen mir gesegnet werden? Ja, auch da ist Unterschied. Die Leidenswege werden in der Nachfolge Jesu vom Herrn für jeden einzelnen Menschen selber bestimmt. Meine Lieben, die Nachfolge bestimmt er. Und Jesus hat gesagt, und wenn ich sage, er soll bleiben, was geht dich das an? Befasse jetzt dich mit deiner Nachfolge, mir nach, und rede nicht immer was anderes.
Da kam unter den Brüdern die Rede auf, dieser Jünger stirbt nicht. Aber Jesus hatte nicht zu ihm gesagt, er stirbt nicht, sondern wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an?
Also es gab damals schon Verdrehungen der Worte Jesu, auch bei den Jüngern. Das, was Jesus gesagt hat, den Petrus korrigieren, wurde später dann ausgelegt, ja, dieser Johannes, der stirbt nicht. Und als Johannes immer älter und älter wurde, bis zur Verbannung auf die Insel Patmos, wo er dann die Offenbarung schreiben durfte, inspiriert durch den Heiligen Geist. Meine Lieben, das war doch fast ein Beweis, dieser stirbt nicht. Aber das hat Jesus nicht gesagt. Da müssen wir auch aufpassen als Gläubige. Wir müssen nicht, was Jesus sagt, verdrehen oder uns anpassen und nach unserem Verstand verständlich machen. Es ist besser, wenn man sagt, ich verstehe das nicht. Dann gibt der Herr uns das nötige Verständnis. Meine Lieben, das Johannesevangelium schließt dann ab.
Dies ist der Jünger, der dies alles bezeugt und aufgeschrieben hat, und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es sind noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn aber eins nach dem anderen aufgeschrieben werden sollte, so würde ich, meine ich, die Welt die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären.
Also, merken wir uns etwas ganz gut. Johannes hat das wahrheitsgetreu aufgeschrieben, inspiriert durch den Heiligen Geist. Unter der Kontrolle Gottes hat er das aufgeschrieben und es muss wahr sein. Wir sehen hier, die Bibel als einziges Buch ist wirklich Wahrheit. Ich schreibe auch Bücher und Broschüren, aber die kommen nicht an die Bibel heran. Nein, wir können es verständlicher machen, aber es ist wichtig für uns, dass das Wort Gottes, die Bibel, diesbezüglich unfehlbar ist. Die Bibel zeigt uns auch immer wieder die Schattenseiten des Menschen. Aber zeigt die Güte Gottes, die Liebe Gottes, aber auch das Gericht Gottes an. Wir sehen darin zum Beispiel, wie Gott im Volk Israel schwer richtete oft. Auch im Neuen Testament, Ananias und Sapphira und so weiter. Die Bibel ist das Wort Gottes, sie verschönert den Menschen nicht, aber offenbart uns, wie Gott die Welt liebt. In Jesus Christus, seinem Sohn, hat er uns die Erlösung gegeben. Jesus liebt uns. Er ist unser Herr. Er ist auch unser Richter. Oder eben der sagt, du bist begnadigt, du bist frei. Ich habe dich erkauft. Meine Lieben, dieses Buch ist eine Teilwiedergabe. Und es schreibt, also wenn man alles, was Jesus gemacht hat, aufschreiben wollte, die Welt würde die Bücher nicht fassen. So viel gibt es von Jesus zu berichten. Ich darf euch gestehen, wenn wir alles aufschreiben wollten, nur hier in unserem Werk, was der Herr schon gewirkt hat, in meinem Leben, Leben von Samuel, von den Mitarbeitern, das gäbe schon ein ziemlich dickes Buch. Aber was Jesus gewirkt hat, allgemein, weltweit, seine Allmacht, seine Liebe, wie er gnädig ist, barmherzig, das gäbe wirklich so viel zu schreiben. Die Welt, die Bibliotheken wären alle zu klein. Die Druckereien kämen gar nicht alles nach, auszuschreiben. Wir können uns die Frage stellen, warum wurde nicht mehr aufgeschrieben? Es genügt. Die Bibel ist so vollumfänglich. Da genügen 85 Jahre nicht, um sie zu verstehen. Völlig. Diese Liebe Jesu Christi, die enorm ist, die uneingeschränkt ist, die herrlich ist. Meine Lieben, so wirkt der Herr. Groß ist unser Heiland. Mächtig. Er macht frei. Jetzt denke nicht mehr daran, an deine Leiden, an deine Übel. Oder wenn du sogar von Mächten geplagt bist oder meinst, du hättest so viel Erbsünden und so viel okkulte Veranlagungen, komme doch zu Jesus mit allem. Beschäftige dich mal mit seiner Liebe, wer dich geliebt hat dein Leben lang, er durchgetragen hat, und beginne ihn einfach mehr zu lieben. Jesus macht nicht immer frei. Apostel Paulus wurde vom Satansengel mit Fäusten geschlagen. He? Vom Satansengel. Das ist teuflische Macht. Er hat dreimal gebetet um Befreiung. Wurde er frei? Er wurde nicht frei. Wir schreien ihm um Befreiung, aber Jesus sagt ihm, lass dir an meiner Gnade genügen. Was ist Gnade? Das ist eben die Erlösung am Kreuz. Gnade ist die Liebe. Diese Liebe, von der wir heute gehört haben. Und die Liebe, die wir ihm auch geben dürfen, die er uns schenkt. Das ist Gnade, meine Lieben. Das ist nicht eigenes Verdienst. Lauter Gnade. Und aus seiner Fülle haben wir genommen. Gnade um Gnade, lesen wir am Anfang des Johannesevangeliums. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir preisen dich. Danken dir, dass du die Freude der Fülle uns schenkst, wenn wir deine Gnade, deine Liebe alle Tage neu erleben dürfen. Wir dürfen dich erleben, du korrigierst uns, du liebst uns, ja, und wir dürfen dich lieben, aber du hast uns immer zuerst geliebt. Oh, wir bitten dich, Schenke uns weiterhin Gnade, dass wir deine Liebe erkennen, sie erwidern, dir folgen, nicht auf uns selber blicken, nicht auf unsere Leiden, sondern auf deine Herrlichkeit. Denn du kommst bald in großer Kraft und Herrlichkeit. Wir preisen dich dafür. Ja, wir bitten dich, Herr, du mögest uns Gnade geben, dass wir auf dich ausgerichtet bleiben, dass wir dich erwarten, dass unser Leben geprägt ist nach dir, nach deiner Liebe, nach deiner Güte und Barmherzigkeit. Wir bitten dich, errette noch viele Menschen, gerade in dieser Endzeit. Du siehst, wie die Menschen sich verhalten, wie die Gottlosigkeit überhand nimmt, trotz den Erdbeben, trotz den großen Katastrophen. Herr, du bist Sieger. Wir bitten dich, schenk du eine Erweckung. Schenke du Gnade, dass die Menschen sich zu dir wenden, sich zu dir bekehren und dir folgen. Wir danken dir, dass du gegenwärtig bist, uns berührst und segnest, ja, und uns auch genau leitest in der Nachfolge. Du möchtest eine gnädige, durchgreifende Jesu Hand über jedes einzelne von uns halten, auch über all jene, die diese Botschaft irgendwie hören oder empfangen, auf andere Weise. Du möchtest sie segnen und stärken und erquicken. Amen.